Hallo, wir sind
Manuela und
Alia vom Radio Wüstewelle auf 96,6.
Wir haben heute einen Studiogast. Mirko Steinhilber ist Pilot bei Eurowings und er arbeitet am Stuttgarter Flughafen.
Wie kam es dazu, dass Sie Pilot wurden?
Na, das hat ungefähr in eurem Alter angefangen. Da war ich vielleicht so 13, 14 und meine ehemalige Babysitterin ist in der Zeit Flugbegleiterin gewesen. Und hatte damals einen Freund, der Pilot war, und der hat etwas über seinen Beruf erzählt und das hat mir ganz gut gefallen. Und so war es immer ein bisschen im Hinterkopf.
Und wie lange sind Sie jetzt schon Pilot?
Das 18. Jahr mittlerweile bin ich jetzt Pilot.
Ist die Ausbildung nicht teuer?
Ja, das ist leider so, dass die Ausbildung nicht eine anerkannte Ausbildung ist. Wie jetzt als Beispiel Maurer oder Sonstiges. Es ist aber auch kein Studium und somit muss man die Ausbildung wie einen Führerschein selber bezahlen. Und da liegen die Kosten, je nachdem in welchem Land man die Ausbildung macht und bei welcher Flugschule, so, was ich in letzter Zeit gehört habe, zwischen 50.000 Euro und etwas mehr als 100.000 Euro. Es ist allerdings so, dass mittlerweile manche Fluggesellschaften das Ganze etwas sponsoren und unterstützen, wenn man sich bereit erklärt, schon bevor man die Ausbildung beginnt, später für die Fluggesellschaft zu fliegen. Manche Gesellschaften, ich habe es vor kurzem erst gelesen, vor 2 Wochen, die Air France will zum Beispiel jetzt die Pilotenausbildung ganz für umsonst anbieten, wenn man sich danach für sie verpflichtet.
Und wie lange dauert die Ausbildung dann?
Dieser reine Führerschein, diese Lizenz, diese Ausbildung dauert knapp 2 Jahre und danach muss man noch etwa so 3 bis 4 Monate rechnen, wenn man dann bei einer Fluggesellschaft arbeitet, bis man dort dann auf das jeweilige Flugzeugmuster eingelernt ist.
Und was braucht man alles, um Pilot zu werden?
Das ist auch so, dass jede Fluggesellschaft etwas andere Voraussetzungen hat. Generell ist sicherlich empfehlenswert, Abitur zu haben. Es geht allerdings auch mit Fachhochschulreife und Realschulabschluss. Dann ist allerdings der Weg etwas steiniger, weil die meisten mittlerweile doch wollen, dass ihre Flugschüler oder später eben die eingestellten Co-Piloten Abitur haben. Es ist ganz gut, wenn man gut Englisch spricht. Das hilft. Und für euch als Schüler sicher interessant, so Naturwissenschaften ist ein sehr gefragtes Fach, das dann später vor allem bei diesen Eignungstests oft abgefragt wird. Also Mathematik, Physik insbesondere sind zu nennen und dann geht es in ein Bewerbungsverfahren.
Was macht Ihnen am meisten Spaß an Ihrem Job?
Ja, zum einen natürlich der Umgang und die gemeinsame Arbeit mit meinen Kollegen. Das ist eine tolle Erfahrung jedes Mal. Wir haben ganz tolle Kollegen und das macht immer sehr viel Spaß. Und natürlich auch die Faszination des Fliegens an sich mit einem großen und schweren Flugzeug dann doch am Ende vogelleicht in die Luft abzuheben. Das ist immer wieder ein tolles Gefühl.
Ist es Ihr Traumjob? Wollten Sie es schon immer machen?
Ja, in der Jugend hat sich das natürlich immer ein bisschen geändert. Ne? Dann war mal so Architekt ein toller Beruf in meinem Gedanken oder Zahnarzt. Und wie gesagt, irgendwann mit 13, 14 kam dann dieser Beruf Pilot dazu. Ist dann wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, als ich so im Abitursalter war. Und während des Studiums ist dann doch wieder dieser Traum in den Vordergrund gerückt. Vielleicht lag es daran, dass mir das Studium nicht ganz so viel Spaß gemacht hat.
Ist es dann auch manchmal anstrengend als Pilot?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt natürlich sehr anstrengende Phasen. Das ist jetzt oftmals dieses frühe Aufstehen, also jetzt jeden Morgen eine Woche lang um 4 Uhr aufstehen und dann danach 10 Stunden zu arbeiten. Kann sehr anstrengend sein. Oder Nachtflüge, die wir im Sommer auch durchführen, wo du dann abends, wenn eigentlich deine Bettgehzeit ist, sozusagen du ins Flugzeug steigst und erst morgens um 6 Uhr oder 7 Uhr da zu Hause bist. Und ich war ja auch 12 Jahre bei Lufthansa und bin dort auf der Langstrecke geflogen und da ist es dann nochmal mit Zeitzonenwechsel, du fliegst du hier los im Winter bei 0 Grad und fliegst nach Singapur und hast dort 35 Grad, das kann auch sehr anstrengend sein und da werden dann viele, viele Nächte durchgeflogen.
Und wie halten sich dann wach?
Ja, das berühmte kleine Mittagsschläfchen, so 20 Minuten, das muss man dann eben eventuell auch mal machen zwischendurch. Ne? Man ist ja immer zu zweit im Cockpit, also man hat einen Kapitän und einen ersten Offizier. Manchmal nennt man es Pilot und Co-Pilot. Und beide sind voll ausgebildet und wenn es dann mal nicht anders geht, dann muss man eben mal kurz 20 Minuten die Äuglein zumachen, ist aber natürlich immer bereit, sofort einzugreifen, falls es zu einem Notfall käme. Und das hilft aber. Also ich habe das früher schon als Schüler manchmal gemacht, mittags heimgekommen und mich dann mal kurz 20 Minuten aufs Sofa gelegt, bevor es dann in die Hausaufgaben ging oder zu anderen Aktivitäten.
Wo sind Sie schon überall hingeflogen?
Nun gut, also hier in Europa würde ich mal sagen, so ziemlich jedes Flugziel, jede Großstadt, viele Urlaubsziele auch. Und weltweit gibt es natürlich auch schöne, große, viele Städte. Da fällt mir jetzt in Asien spontan ein. Tokio, Hongkong, Singapur, Bangkok. In Amerika, Buenos Aires, Sao Paulo, Los Angeles, San Francisco, New York.
Und wie lange war Ihr längster Flug?
Der längste Flug wird sicherlich, werden die Flüge gewesen sein, die nach Buenos Aires gingen. Da fliegt man so knappe 13 Stunden in etwa.
Wie lange sind Sie am Flughafen, wenn Sie gelandet sind?
Ja, das kommt jetzt immer drauf an. Also bei Langstreckenflügen, wie wir jetzt zum Beispiel vorher das Beispiel hatten mit Buenos Aires, da ist natürlich nicht möglich, gleich zurückzufliegen. Ne? Das heißt, da steigen wir dann als gesamte Besatzung aus, werden in ein Hotel gebracht und verbringen dann dort zwischen einen und drei Tage, so im Schnitt. Bei kürzeren Flügen ist es dementsprechend weniger. Und wenn man jetzt hier in Europa ist, gibt es auch unterschiedliche Arbeitswochen, sage ich jetzt mal. Also bei der Lufthansa ist man meistens 4-5 Tage unterwegs am Stück, ist dann auch in irgendeiner Großstadt in Europa und hat dann dort meistens einen halben Tag zur freien Verfügung. Ist so ein bisschen aufgeteilt in Früh- und Spätschicht. Also entweder fliegt man morgens und hat dafür nachmittags frei oder man fliegt nachmittags in den Abend rein und hat dafür den nächsten Morgen frei. Derzeit bei mir, bei Eurowings in Stuttgart, ist es so, dass wir das Konzept haben, dass wir unsere Besatzung eigentlich gar nicht in Hotels haben wollen, weil das wäre unpraktisch für Eurowings und deswegen fliegen wir meistens von Stuttgart, sag ich jetzt mal zum Beispiel nach Berlin, kommen dann gleich wieder zurück, fliegen dann vielleicht nochmal nach Rom, kommen dann wieder zurückgeflogen, dann ist ein Arbeitstag von etwa 9 bis 10 Stunden erreicht und dann hat jeder Feierabend und fährt dementsprechend dann nach Hause.
Und ist das Hotel dann kostenlos oder müsst ihr das selber zahlen?
Nee, also wenn wir im Dienst unterwegs sind, wird das Hotel und auch die Fahrt ins Hotel von der Firma organisiert und natürlich auch bezahlt.
Fliegen Sie gerne tagsüber oder nachts?
Ja, da kann ich als Frühaufsteher sagen, ich fliege am liebsten gerne tagsüber und natürlich noch lieber gerne früh am Morgen. Also es macht mir jetzt nichts aus, morgens so zwischen 4 und 5 Uhr aufzustehen und dafür nachmittags frei zu haben. Für mich persönlich ist es schlimmer, wenn ich die ganze Nacht durchfliegen muss, weil da bin ich einfach meistens schon ein bisschen müder als tagsüber.
Sind Sie schon mal zu spät zum Flughafen gekommen?
Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Auch mich hat es schon mal erwischt. Da bin ich im Stau gestanden und hat sich allerdings nur um, eine Viertelstunde gedreht. Und da habe ich dann den Kollegen per Telefon angerufen und gesagt, du, ich komme eine Viertelstunde später und dann ist es auch okay.
Gab es schon mal gefährliche Situationen während eines Flugs von Ihnen?
Nö, also gefährlich würde ich jetzt nicht sagen. Es gab sicherlich schon Situationen, wo man das, was man im Prinzip ja auch gelernt hat, dann anwenden musste. Ich meine, wir müssen 4-mal im Jahr in Prüfungsflüge im Simulator gehen. Ne? Da wird also werden diverse Systeme angefangen, vom Triebwerk bis zum Fahrwerk, werden dort im Simulator sozusagen defekt gemacht und dann muss man damit schauen, wie man damit dann zurande kommt und zurechtkommt. Und wie gesagt, 4-mal im Jahr müssen wir das üben. Gott sei Dank ist bei mir jetzt in meiner Karriere in den jetzt 18 Jahren und ungefähr 12.000 Flugstunden noch nichts Gravierendes passiert. Kleinigkeiten, die wir aber dann zusammen im Cockpit, ich und mein Kollege, relativ zügig und sicher dann abarbeiten konnten.
Und wie finden Sie sich zurecht während eines Sturms oder Nebels?
Ja, da gibt es diese Instrumente von dem Cockpit, so viele Bildschirme. Früher waren es noch kleine Uhren und Zeiger. Mittlerweile ist man eher so zu Bildschirmen übergegangen, wo dann sehr viel Information draufsteht und das dann unter anderem die Flughöhe, die Geschwindigkeit und ganz wichtig auch der sogenannte künstliche Horizont. Das ist im Prinzip ein Abbild von dem, wie man sich gerade im Raum befindet, ob jetzt das Flugzeug im Steigflug ist oder im Sinkflug. Und da orientiert man sich natürlich immer damit, aber wir in den Passagierflugzeugen fliegen eigentlich generell immer nach diesen Geräten. Also selbst bei schönstem Wetter fliegen wir nach diesen Geräten. Und wenn da natürlich eine Nebellage ist, das ist eigentlich so für uns das mit das Anspruchsvollste. Und die Sicht dann auf bis zu unter 200 Meter geht und wir da mit guten 200 Stundenkilometern im Anflug sind, zum Beispiel nach Stuttgart. Da ist es dann so, dass in dem Fall das Flugzeug automatisch landen könnte, also selbstständig. Und wir dann praktisch nur noch überwachen.
Ja. Und was machen Sie, wie merken Sie sich all die Knöpfe im Cockpit?
Ja, also die meisten Knöpfe muss man ja nicht im täglichen Betrieb bedienen. Also viele Knöpfe sind wirklich nur da im Notfall, falls Systeme ausfallen, dass man dann auf andere Systeme umschalten kann. Und natürlich wissen wir, wo die Knöpfe sind. Also vielleicht nicht auf den Zentimeter genau, weil das ist manchmal auch ganz schwierig zu erkennen. Aber es steht auf jedem Knopf auch noch dran, was es ist. Das ist ganz gut und ist auch beleuchtet. Das heißt, selbst wenn man mal im Notfall schauen muss und es ist dunkel und vielleicht sogar schlechte Sicht im Cockpit, dann sieht man doch die Knöpfe immer noch recht gut. Und die ganz wichtigen Knöpfe, die wir haben, also wie zum Beispiel das Fahrwerk oder die Landeklappen, die haben sogar eine ganz spezielle Form, dass man die rein theoretisch sogar ertasten könnte.
Muss man sich alle Knöpfe bedienen?
Ja, wie schon gesagt, also im normalen Flug nicht alle. Das darf ich mal schätzen, vielleicht so etwa 20% sind im normalen Flug oder im normalen Tagesverlauf, die wir drücken, drehen oder was auch immer. Die restlichen Knöpfe sind dann eher, die macht man einmal an und lässt die auch an. Und nur wenn das System ausfällt, versucht man vielleicht das durch An- und Ausschalten wieder in den Griff zu kriegen. Aber im normalen Tagesverlauf rührt man die eigentlich nicht mehr an.
Und wie findet man sich als Pilot an einem neuen Flughafen zurecht?
Ja, für jeden Flughafen gibt es teils mehr, teils weniger viele Karten. Also zum Beispiel jetzt der Stuttgarter Flughafen hat vielleicht für einen Abflug und zum Rollen gut 20 Karten. Im Flughafen von Paris sind es schätzungsweise dreimal so viele. Und wenn wir das erste Mal zum Beispiel an einen Flughafen fliegen, würde ich mich jetzt zu Hause einen Tag vorher darauf vorbereiten, würde mir die Karten raussuchen, würde mir die Karten anschauen, schauen, was für Anflugmöglichkeiten es gibt und wie der Flughafen gestaltet ist. Im Normalfall hat sich jetzt die letzten Jahre durchgesetzt, dass die internationalen Flughäfen vom Layout also recht ähnlich sind und zum Beispiel Rollwege nicht mehr irgendwie komisch benannt werden, sondern die irgendwie nach einer Struktur benannt werden. Also hast du zum Beispiel einen Rollweg, so eine Straße, wo wir rollen. Da heißt die erste zum Beispiel A1, die zweite A2 und so geht's weiter oder A, B, C, D. Und dadurch tut man sich natürlich dann relativ leicht, weil es in etwa bekannt ist, wie es auszusehen hat. Und dann hast du die Karte neben dir liegen und dann hat es auch so kleine Schilder am Flughafen, die haben noch mal ein bisschen unterstützen, gerade bei schlechter Sicht. Und so findet man im Normalfall auch seinen Parkplatz oder die Startbahn.
Mhm. Wie kommunizieren die Piloten mit dem Fluglotsen?
Ja, wir haben im Flugzeug Funkgeräte und auch die Fluglotsen, die im Tower oder im Flugkontrollturm sitzen, haben diese natürlich und die versuchen uns natürlich mit den anderen Flugzeugen möglichst sinnvoll zu staffeln, also nacheinander rollen zu lassen und nacheinander abfliegen zu lassen. Die geben uns dann auch sozusagen die Befehle, was wir zu tun haben und wir bestätigen das über Funk und führen dann diese Befehle auch aus und mitunter kann es schon mal sein, an einem großen Flughafen oder wenn schlecht Wetter ist, dass auf dem Funk auch etwas Chaos herrscht. Also da muss man sich dann schon ein bisschen am Riemen reißen und man muss sich immer ausreden lassen, ne?
Mussten Sie schon mal ganz lang fliegen?
Wie meinst du?
Über den Flughafen?
Ach, du meinst so Kreisen im Anflug so. Ja, das ist schon durchaus vorgekommen. Also kommt bei diesen Nebellagen zum Beispiel sehr häufig vor, oder jetzt haben wir ja gerade Winter. Wenn es zum Beispiel so ein Schneesturm jetzt über den Flughafen fegt und dann ist der Flughafen meistens dann eine halbe Stunde geschlossen und dann wird die Landebahn geräumt. Und in der Zeit muss man dann eben Geduld haben und dann kreist man halt durchaus mal eine halbe Stunde oder auch 45 Minuten in der Nähe des Flughafens, ja.
Und wie halten Sie denn den Kontakt zu Ihrer Familie und Freunden während einer Reise?
Ja, zurzeit ist es relativ einfach, da ich ja in Stuttgart stationiert bin und wir, wie gesagt, meistens nur Tagesflüge fliegen. Ich bin aber, wie gesagt, ja davor schon 12 Jahre bei Lufthansa geflogen und da ist man meistens 4-5 Tage weg und das ist schon ein bisschen anstrengend. Da muss man schon viel Initiative ergreifen auch, um zu sagen, hey, hier, ich bin leider nicht da bei deinem Geburtstag, aber ich komme vielleicht in 2 Tagen, wenn ich da bin, vorbei auf einen Kaffee. Und jetzt gibt es ja Gott sei Dank auch Skype zum Beispiel. Das heißt, wenn ich dann irgendwo in New York war, konnte ich mich da ins WLAN einloggen und habe dann zum Beispiel mit meiner Frau telefoniert oder mit meinen Eltern und das klappt ganz gut. Oder WhatsApp oder was es da mittlerweile alles gibt. Ne?
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit uns das Interview zu führen. Ich grüße noch meine Konfi-Gruppe und meine Lehrer und alle anderen, die mich kennen.
Wir verabschieden uns am Mikrofon. Alea
und Manuela.
Dankeschön.